Also allgemein ist es so, dass es ohne schlechte Ergebnisse gibt es keine guten Ergebnisse. Also Niederlagen können genauso dazu zum Sport oder zum Leben auch wie Erfolge. Und ohne Niederlagen gibt es auch keine Erfolge. Und ohne Erfolge gibt es auch keine Niederlagen. Also es ist alles ganz normal. Man kann nicht immer der oder die Beste sein in der Welt. Man kann nicht immer einen guten Tag haben. Man kann nicht immer seine beste Version sein. Es ist ganz normal, mal einen schlechten Tag zu haben oder mal zu verlieren oder keine Ahnung. Das Wichtige ist nur, wie man daraus lernt und dass man halt daraus dann Motivation schöpft.
Ist das ein Mindset, sag ich mal, das du für dich erst auch in den letzten Jahren lernen und entwickeln durftest, oder was, was du schon länger für dich einfach so festgesetzt hast?
Ich war eigentlich immer schon ein relativ positiver Mensch.
We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Leonie, ich habe gesehen, du warst kürzlich gerade erst in Australien unterwegs. Wie hast du die Zeit da genossen?
Es war sehr, sehr schön. Also es war das erste Mal für mich in Australien und es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Kontinent und ich bin froh, da gewesen zu sein. Also war wirklich ganz, ganz toll.
Was hast du gemacht in der Zeit, als du da warst? Ich war 2014, glaube ich. 2014, 2015 war ich für ein Jahr in Australien, habe so klassisch
Oh.
Work and Travel gemacht, vor allem an der East Coast damals. Ich war 3 Monate in Queensland, so im Outback, und habe da auf einer Farm gearbeitet, und dann bin ich die East Coast von Cairns nach Sydney getravelt. Wie war's bei dir?
Ist ja cool. Ich war nur 3 Wochen, also nur in Anführungszeichen. Aber ich bin von Melbourne gestartet, dann nach Sydney geflogen und dann von dort aus mit dem Camper erstmal nach Canberra, damit man das nochmal abgehakt hat und dann hoch bis nach Cairns.
Nice, sehr cool. Ja, ich habe auf jeden Fall direkt gleich ein bisschen Sehnsucht wieder bekommen, als ich deine Videos gesehen habe.
Ja, also es ist schon anders dort. Also man hat das Gefühl, dass da gar keine schlechten Nachrichten, alles ist in Ordnung, alles funktioniert, alle sind lieb, keine Kriminalität. Also natürlich hat das jetzt den Anschein erweckt nach 3 Wochen. Kein Land ist perfekt, denke ich mal, aber die Welt scheint dort in Ordnung zu sein.
Ja, man ist auf jeden Fall auch sehr weit weg einfach von
Ja.
allem anderen. Also ich hatte auch damals, als ich da war, so das Gefühl, dass ich so komplett auf einem anderen Planeten unterwegs bin, weil es halt nur so diese kleine Bubble Australien und maximal vielleicht noch irgendwie Neuseeland ging. Aber alles andere, was in Europa oder so passiert, war halt einfach so weit weg, dass es gar nicht greifbar war für mich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich als Deutsche habe halt dann natürlich die deutschen News auf dem Handy und dann am Tag vor der Abreise kommen dann die ersten schlechten Nachrichten mit dem Weihnachtsmarkt etc. und denke ich mir, ai, 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 was ist denn los in Europa? Also das war dann schon so, blöd.
Ist dein Jahr sozusagen einfach ganz entspannt ja mit der Reise abgeschlossen? Wie schaust du auf dein sportliches Jahr 2024 zurück?
Ja, es war natürlich jetzt wieder ein abgeschlossener Olympiazyklus, wieder diesmal 3 Jahre. Aber die Olympischen Spiele jetzt in Paris im August waren das Ziel. Und jetzt habe ich danach gesagt, gut, jetzt habe ich mir mal eine Pause verdient, beziehungsweise nehme jetzt mal die Zeit, um ein bisschen, ja, mir mentale Pause zu nehmen und auch ein bisschen körperliche Pause und einfach ein paar Wochen, Monate nach den ganzen Jahren erstmal wieder Energie aufzuladen.
Cool. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, vielleicht erstmal ganz kurz, damit wir hier da einen Haken dahinter machen können. Für all diejenigen, die jetzt gerade hier zum ersten Mal ein Interview von dir hören, noch nie was von Leonie Beck gehört haben, wer ist Leonie Beck und was machst du?
Ich bin Freiwasserschwimmerin, dreifache Weltmeisterin, dreifache Europameisterin, habe jetzt bei meinen dritten Olympischen Spielen teilgenommen und habe nebenbei einen Master in Medienkommunikation gemacht und ja, komme aus Würzburg, also bin in Augsburg geboren, aber lebe seit über der Hälfte meines Lebens in Würzburg und bin jetzt seit 3 Jahren in Rom, immer mal wieder zum Trainieren.
Alright, sehr gut. Dann check, haben wir das hier für alle auch einmal abgehakt. Du hast gerade gesagt, nach Olympia war so der Punkt, wo du das Gefühl hattest, du hast es verdient, jetzt auch mal eine Pause zu machen. Ist es sonst eher was, was dir schwerer fällt, dir auch mal eine Pause zu gönnen, wenn es vielleicht eigentlich an der Zeit dafür wäre?
Ja, also das ist jetzt in den letzten Jahren tatsächlich so geworden, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass ich mal eine Pause brauche. Aber natürlich kann man sich jetzt nicht jedes Mal nach der Ende der Saison einen Monat oder zwei oder drei Monate freinehmen. Also das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Die höchste Pause, die ich bis jetzt hatte, waren 3 Wochen nach dem Höhepunkt im August. Und ansonsten funktioniert es aber auch nicht so wirklich. Gerade im Schwimmsport, wo man relativ viel im Wasser sein muss, um erfolgreich zu sein, kann man sich jetzt nicht jedes Jahr 1, 2, 3 Monate freinehmen. Also das war jetzt wirklich das erste Mal in meiner gesamten Karriere, dass ich das gemacht habe.
Hast du das Gefühl, dass das trotzdem ein Benefit für dich ist? Oder hast du dann in dem Moment das Gefühl, dass du eigentlich Zeit im Wasser verlierst?
Nee, aktuell habe ich das Gefühl, dass ich es wirklich brauche.
Lass uns gern zum Start mal ein kleines bisschen zurückgehen. So, du hast gerade schon so die Erfolge angeschnitten, sei es Weltmeistertitel, Europameistertitel, olympische Teilnahmen. Wann beginnt so in deiner Historie deine Leistungssportkarriere?
Schon relativ früh tatsächlich. Ich hatte das Glück, beziehungsweise was heißt Glück? Ich war schon relativ früh sehr erfolgreich. Also ich habe schon Jugend-Europameisterschaften teilgenommen und dann habe ich da im ersten Jahr direkt gewonnen und dann habe ich im zweiten Jahr 2-mal gewonnen und dann habe ich den Sprung in die Erwachsenenklasse direkt geschafft und seitdem ging es eigentlich immer nahtlos weiter. Ich habe mich immer für Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft oder dann Olympische Spiele qualifiziert und genau, es war dann einfach jedes Jahr ein Höhepunkt und deswegen macht man dann noch immer weiter und kann nicht einfach 2 Monate Pause nehmen.
Ja. Du bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja im Becken gestartet, dann irgendwann ins Freiwasser gegangen. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, hey, draußen schwimmen ist cooler als in der Halle?
Nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio, da habe ich den Entschluss gefasst, entweder ich höre jetzt auf mit dem Becken, also allgemein mit dem Schwimmen, oder ich wechsle vom Becken ins Freiwasser, weil ich mich ab einem gewissen Punkt immer qualifiziert habe für die Wettkämpfe, aber dann nie Bestleistung abrufen konnte bei den Höhepunkten. Und das hat mich dann irgendwann so aufgefressen, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Das ist dann irgendwann auch ein Teufelskreislauf. Und dann, ja, habe ich gesagt, gut, ich versuche es im Freiwasser, beziehungsweise versuche da mit meiner hohen Grundgeschwindigkeit und Würzburg ist Bundesstützpunkt Freiwasser. Also wir haben eine sehr erfolgreiche Geschichte im Freiwasser. Deswegen habe ich gesagt, versuche ich da irgendwie Fuß zu fassen und setze mir als Ziel Olympische Spiele in einer neuen Sportart.
Was glaubst du, war damals der Grund dafür, dass du es bei den Wettkämpfen noch im Becken sozusagen nicht geschafft hast, deine Leistung abzurufen bei den Höhepunkten?
Ich denke, das war mental. Irgendeine Blockade, die halt dann irgendwann immer schlimmer geworden ist, weil man halt dann anfängt, an sich selbst zu zweifeln und dann hat man immer, natürlich mehr, macht man sich mehr Druck, selbst mehr Druck und dann klappt es wieder nicht und dann ist es beim nächsten Mal ja nicht einfacher, sondern wird ja immer schlimmer und irgendwann, wie gesagt, war das, denke ich mal, so ein Teufelskreislauf, aus dem ich nicht mehr rausgekommen bin.
Und ist dieser Kreislauf dann für dich automatisch durchbrochen worden, als du ins Freiwasser gegangen bist?
Ja, tatsächlich. Weil es auch erstmal so war, es war eine neue Sportart für mich. Niemand hatte irgendwelche Erwartungen. Ich hatte an mich selbst jetzt auch erstmal keine Erwartungen. Ich wusste, dass es eine sehr erfahrungsgeprägte Sportart ist, dass man da erstmal, ja, seinen Platz finden muss oder erstmal verstehen muss, wie die Sportart funktioniert, wie verhalte ich mich während dem Rennen, beim Start, bei der Verpflegung etc. Und es war auch ein sehr steiniger Weg. Die ersten Wettkämpfe waren da auch wirklich nicht einfach und ich bin auch mit, ja, Schürfwunden rausgekommen aus dem Wettkampf und habe aber dann nicht aufgehört und wusste, ich muss einfach nur mehr Wettkämpfe, mehr Erfahrung sammeln und dann wird es irgendwann. Und so war es dann auch.
Alright. Du hast es gerade schon angesprochen, natürlich Indoor, Outdoor, zwischen Becken und Freiwasser gibt es ein paar Unterschiede. So für dich als Athletin von den Challenges, was würdest du sagen, wenn du Becken und Freiwasser vergleichst, was sind so die größten Unterschiede, mit denen du dich dann auch, sag ich mal, anfreunden durftest?
Ja, der größte Unterschied ist natürlich erstmal die Distanz. Also von 800 und 1500 Metern Becken ging es für mich auf die 10 Kilometer. Das ist eine Marathonsportart. 2 Stunden schwimmen muss man auch erstmal irgendwie ja durchhalten und dann am Ende noch Kräfte haben, um besser zu sein als der Rest. Und das war erstmal der erste große Unterschied. Vom Training hat sich aber eigentlich nichts Großes geändert, weil wir sowieso schon sehr viel trainiert haben. Aber trotzdem ist es während des Wettkampfes natürlich ja nochmal eine andere Herausforderung. Und dann natürlich die äußeren Einflüsse. Also ob es wellig ist, ob es kalt ist, warm ist, die Sonne scheint, es windet, es ist Strömung etc. Im Becken hat man immer die gleichen Bedingungen. Man hat immer seine 26 Grad, man hat immer seine 50 Meter und man hat immer seine eigene Bahn. Und im Freiwasser ist es halt so, dass es auch eine Kontaktsportart ist und sein kann. Und wenn man sich so vorstellt, sage ich immer, wenn 50 Frauen um dieselbe Boje wollen, dann wird's halt mal eng. Und dann ist man halt mal unter Wasser und wird getunkt oder keine Ahnung. Und damit muss man sich halt auch irgendwie zurechtfinden.
Wie lange hat es gedauert, bis du das Gefühl hattest, dass du im Freiwasser wirklich angekommen warst?
4 Jahre, sage ich mal. Also erfolgreich war ich nach einem Jahr. Da habe ich dann bin ich doppelte Vize-Europameisterin geworden. Aber so richtig angekommen hatte ich das Gefühl bei den Olympischen Spielen in Tokio. Nach dem Rennen, also ich bin Fünfte geworden, was sehr, sehr gut war. Die Interviewer draußen haben erwartet, dass ich jetzt irgendwie voll enttäuscht bin, weil es halt nur ein knapper 5. Platz war. Ich habe fast mit ein paar Sekunden halt die Medaille verpasst. Aber ich war so zufrieden mit meinem Rennen, weil ich wirklich Spaß hatte während des Rennens. Ich habe eigentlich so gut wie keine Fehler gemacht, außer dass ich dann halt zu früh vorgegangen bin und dann am Ende war ich halt einfach tot. Aber da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, okay, ich habe verstanden, wie Freiwasser geht.
Was würdest du sagen, hat denn den Ausschlag gegeben, dass du wirklich so Spaß haben konntest bei einem Event, was ja natürlich jetzt erstmal für dich und für viele andere Athleten, Athletinnen so der absolute Höhepunkt der Karriere ist, olympischer Wettkampf und du kannst da reingehen, gefühlt sozusagen, vielleicht sogar ein bisschen, wie du es gerade gehört hast, ohne dass du extrem viel im Druck bist, dann wirklich einfach das genießen kannst?
Also ich habe genau so gedacht. Und deswegen war das Rennen dann gut. Also ich habe mir gedacht, okay, ich lasse jetzt einfach komplett den Druck weg und ich versuche einfach Spaß zu haben bei dem Rennen. Und genau so war es dann auch. Und ich hatte keine Erwartung, es hört sich blöd an, aber ich habe mir halt vorgestellt, dass ich wirklich einfach nur Spaß haben möchte bei dem Rennen und mir jetzt nicht irgendwie schon wieder Druck aufbauen möchte etc. Und deswegen hat es, glaube ich, geklappt. Aber es ist natürlich einfacher zu sagen und dann stehst du da und hast olympisches Rennen vor dir, man hat eine einzige Chance. Und wenn man dann keinen Druck hat, ist auch erstmal einfacher zu sagen, als es dann wirklich der Realität entspricht. Aber wie gesagt, ich habe mir vorgestellt, ich möchte einfach Spaß haben und das Rennen genießen.
Gab es rundherum, vielleicht auch nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern auch in Paris, dann Dinge, die du tust, um auch wirklich so in diesem State drin zu bleiben, oder ist es einfach so dieser mentale Fokus, okay, ich will Spaß haben und that's it?
Tokio, sage ich mal, war jetzt noch ein bisschen anders mit der Corona-Pandemie. Das Dorf war leer, was mir aber eigentlich zugute kam. Also man hatte da seine Ruhe, alles war entspannt. Ich hatte immer dieselben Menschen um mich herum, sage ich mal, gewohnt. Also mein Papa war als Arzt dabei, dann hatte ich ein paar Italiener, die ich davor kennengelernt hatte, mit denen war ich dann immer essen oder was weiß ich im Dorf. Und es war eigentlich alles total entspannt und ja, es waren ja sowieso keine Zuschauer oder was weiß ich da, deswegen habe ich einfach die Zeit genossen. Und jetzt in Paris habe ich natürlich schon Erwartungen an mich selber auch gehabt. Es waren, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute für mich da, um nur mein Rennen anzuschauen. Was mich riesig geehrt hat, aber natürlich möchte man dann auch die Menschen nicht enttäuschen. Und ja, am Ende hat es leider überhaupt nicht geklappt mit Strömung etc. Aber ich habe versucht, was ich konnte.
Gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Vielleicht nochmal kurz zurück. Du hast natürlich gesagt, objektiv, auch offensichtlich, hast du natürlich eine plötzlich Marathondistanz, die du im Wasser schwimmst, bedeutet natürlich auch verglichen mit 800 Metern oder 1500 Metern im Becken, du hast unglaublich viel Zeit nachzudenken auf 10 Kilometern, die du schwimmst. Was geht während so einem Rennen in deinem Kopf vor?
Unterschiedlich. Also es kommt darauf an, welches Rennen es ist, ob es jetzt gerade ein sehr wichtiges Rennen ist oder ob es ein ja nicht so wichtiges Rennen ist, wo man auch mal ein paar Kilometer einfach ja seine Position halten kann und jetzt nicht so viel nachdenken muss. Aber optimal wäre natürlich, wenn man sich 2 Stunden komplett konzentrieren kann. Mhm. Ist natürlich nicht der Fall. Also es ist sehr schwierig, sich 2 Stunden komplett auf eine Sache zu konzentrieren. Aber ansonsten, ja, passiert ja meistens auch irgendwo was. Dann zieht irgendjemand vorne an oder das Rennen ist von Anfang an schnell oder ist es von Anfang an langsam. Und dann, ja, denkt man sich, okay, dann, weiß ich nicht, fange ich an zu frieren, weil es kalt ist. Oder wenn es warm ist, dann schwimmt man halt einfach hinterher. Und ja, kommt drauf an, in welchen Situationen man sich gerade befindet. Aber langweilig wird einem eigentlich nicht.
Mhm, ja. Gibt es Momente, in denen du dann auch während so einem Rennen ein Stück weit, sag ich mal, vielleicht gegen eigene Zweifel, negative Gedanken etc. ankämpfen darfst oder dafür sorgen darfst, dass du irgendwie positiv fokussiert auf deine Strategie und deine Taktik bleibst?
Also, es gibt schon viele Situationen, wo ich selbst Zweifel habe und über die Sportart nachdenke und was weiß ich, aber natürlich, wenn du gerade irgendwie die Gruppe verloren hast oder jetzt zum Beispiel das letzte Rennen, die letzten 2 Weltcups, ich habe halt fast gar nicht trainiert gehabt dafür, aber wollte halt trotzdem in das Ranking reinkommen und ich wusste, dass ich ja keine Chance habe in dem Rennen und habe dann die Gruppe nach 1 oder 2 Runden verloren und dann schwimmt man da alleine irgendwo rum. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz so geil, aber man muss halt irgendwie versuchen, trotzdem anzukommen. Also es gibt schon viele Momente in ein paar Rennen, wo ich mir auch denke, hei, 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 aber meistens ist es dann so, dass ich ja mir einfach denken muss, das Rennen ist vorbei, wenn es vorbei ist. Es sind jetzt 2, 3, 4, 5 Kilometer rum. Es gibt immer noch 40% oder 50% des Rennens sind doch nicht getan. Und ja, die letzten 3 Jahre hatte ich eigentlich dementsprechend auch kein schlechtes Rennen, außer es war kaltes Wasser.
Gab es Situationen, wo du es nicht geschafft hast, aus diesen Gedanken rauszukommen oder im Nachhinein dann vielleicht irgendwie erst Lösungen gefunden hast für kommende Rennen?
Im kalten Wasser ja, weil ich von vornherein mir halt gedacht habe, okay, im kalten Wasser kann ich nicht schwimmen. Hm. Und so ist es dann halt auch gekommen. Und dann habe ich aber dieses Jahr das war ein Sardinien-Weltcup, das war auch kaltes Wasser und das war halt das letzte kalte Rennen vor den Olympischen Spielen. Und ich wusste, dass in Paris kann es auch kalt werden. Da hat es auch zwischen 18 und 20 Grad, was wirklich nicht meine Temperatur ist. Und ich habe mir gesagt, ich möchte nicht, dass die Barriere kaltes Wasser von Anfang an vor meinem Rennen ist und ich Selbstzweifel habe nur vom kalten Wasser. Deswegen habe ich mir gesagt, ich muss diese Barriere jetzt auf den Weg schaffen und ja mir selbst beweisen, dass ich selbst in einem kalten Rennen gut sein kann. Das heißt, ich habe mir einfach, ja, war mental einfach stärker, habe an mich selbst geglaubt und dann bin ich Dritte geworden im Rennen. Also es war mein erstes gutes Rennen in kaltem Wasser. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, es ist jetzt abgehakt. Ich kann selbst in kaltem Wasser kann ich gut sein. Also ich wollte keine Hürde oder so für die Olympischen Spiele haben für mich selber. Gut, mit der Strömung, das konnte ich jetzt leider nicht vorhersehen, aber zumindest ist es am kalten Wasser nicht gescheitert. Mhm.
Jetzt geht es, glaube ich, natürlich vielen so, dass wir immer mal wieder genauso diese inneren Blockaden entdecken, wie jetzt dieser Satz, dass du im kalten Wasser nicht gut sein kannst oder nicht gut schwimmen kannst. Und trotzdem schaffen es, glaube ich, viele dann nicht direkt vielleicht beim nächsten Wettkampf, das umzudrehen und da rauszukommen. Wie hast du es für dich geschafft, da wirklich auch so diese Konsequenz zu haben, so okay, du merkst, diese Blockade ist da und sie könnte dir nicht nur den Wettkampf, sondern auch die Olympischen Spiele sabotieren. Und du schaffst es dann im nächsten Wettkampf da wirklich direkt mit einem komplett anderen Mindset reinzugehen?
Weil es die letzte Chance war. Also es war wirklich das letzte Rennen, das letzte kalte Rennen vor den Olympischen Spielen. Und deswegen hatte ich keine andere Wahl. Also ich kann entweder gleich aufgeben und sagen, okay, kaltes Wasser ist es halt so, aber ich wusste ja, dass die Olympischen Spiele kalt sein werden. Und da kann ich ja nicht von Anfang an aufhören oder aufgeben. Deswegen habe ich gesagt, das ist jetzt die letzte Chance und ich möchte die jetzt nutzen, um mir selbst zu beweisen, dass ich da auch selbst, also auch da gut sein kann.
Gab es diesen Gedanken, dass es eher kaltes Wasser ist und du da drin nicht gut bist, dann während dem Rennen trotzdem, oder war der gar nicht da?
Während des Weltcups oder der Olympischen Spiele?
Weltcups.
Nee, ich habe mir einfach nur versucht, ich habe mir versucht zu denken, dass mir nicht kalt ist, dass ich einfach weiterschwimmen muss, dass ich habe mir einfach positiv selbst zugesprochen und versucht, Lösungen zu finden und halt nicht aufzugeben. Und dann hat es so geklappt.
Wenn du es mal so von außen betrachtest, natürlich objektiv, Freiwasserschwimmen ist unglaublich viel, auch körperliche Belastung, wie jeder andere Sport natürlich auf einer gewissen Ebene auch, aber nochmal mehr natürlich, wenn es um diese Ausdauerkomponente geht. Wie viel davon ist am Ende für dich so reines Mental Game, sag ich mal?
Ich dachte früher weniger. Ich dachte früher zum Beispiel, als ich Tennis geguckt habe, dass Tennis so ungefähr 80% mental ist und 20% körperlich oder keine Ahnung, 40-60. Und ich habe gedacht, gut, Freiwasser jetzt vielleicht eher körperlich, aber mittlerweile bei mir selber ist es so, dass es fast eigentlich auch 50-50 ist, mittlerweile. Wenn ich mental nicht gut drauf bin, dann bringt mir auch nichts, wenn ich körperlich gut drauf bin. Also es ist ein Miteinander. Und wenn ich vielleicht körperlich nicht gut drauf bin, dann bringt es auch nichts, wenn ich sehr, sehr stark mental bin, weil man, es gehört natürlich auch irgendwo dazu. Deswegen würde ich sagen, es ist ein 50-50 bei mir zum Beispiel persönlich. Und ich habe nach den Olympischen Spielen dann wirklich gelernt, an mich selbst zu glauben. Und jedes Mal hatte ich dann solche starken Emotionen, oder ich wollte so sehr gewinnen während des Rennens oder der letzten Runde, dass ich das dann auch irgendwie geschafft habe, mich wieder nach vorne zu schwimmen. Und ich habe halt angefangen, an mich selber zu glauben. Und das war das Wichtigste eigentlich für meine Rennen. Und an schlechten Tagen, als es halt dann zum Beispiel kalt war oder was weiß ich, und ich nicht an mich selbst geglaubt habe, dann lief es halt auch nicht so gut.
Wenn du sagst, dass sich dieses Verhältnis so verschoben hat und es jetzt 50-50 ist, hat sich auch deine Herangehensweise, sag ich mal, was die Vorbereitung auf die Wettkämpfe angeht, verändert, dass du so diesem Mental Game oder der mentalen Vorbereitung auch mehr Aufmerksamkeit schenkst?
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNeck Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik, aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern, egal wie groß der Druck ist. Mit der MyNeck Sports Membership trainierst du genau das, deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einen persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 € im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Eigentlich nicht. Ich habe versucht, irgendwo, weil je erfolgreicher man wird, desto höher ist dann auch irgendwo die Leistungserwartung von außen und natürlich dann auch irgendwo an sich selbst wieder. Und dann bin ich wieder so ein bisschen vielleicht in die Richtung, ich bin einen Schritt zurückgegangen und habe mir halt vielleicht wieder selbst zu viel Druck gemacht, ich weiß nicht, aber ich war trotzdem, egal ob ich einen Wettkampf gewonnen habe oder zweiter oder dritte, also wenn ich erfolgreich war, ich war nie mehr selbstbewusster fürs nächste Rennen als davor. Also ich hatte die gleichen Zweifel beim nächsten Rennen, egal ob ich das letzte Rennen gewonnen habe oder nicht. Also es fing immer von vorne an, ich musste mich immer wieder neu motivieren und mir immer wieder selbst Mut zusprechen und es immer wieder von vorne.
Und das ist bis heute so?
Ja. Also je erfolgreicher ich geworden bin, desto stärker wurde das eigentlich.
Okay. Glaubst du, dass es was ist, was du abstellen kannst? Oder beziehungsweise, was glaubst du, bräuchtest, damit du so aus diesem Kreislauf ausbrechen kannst?
Weiß ich nicht. Aber also bis jetzt hat es immer gut funktioniert. Also ich glaube, Hochmut kommt vor dem Fall. Also ich war nie jemand, der dann irgendwie Hochmut ich bin die Beste und das zeige ich. Also so war ich nie. Ich habe immer lieber gern tief gestapelt und ich denke, das ist auch einfach je nach Persönlichkeit irgendwo dann auch drin. Und bei mir war es halt immer so, dass ich lieber eher tief gestapelt habe als hochgestapelt. Und ja, so bin ich einfach.
Okay, alright. Jetzt hast du vorhin schon mal kurz so ein bisschen auch Olympia in Paris angeschnitten. Vielleicht bevor wir über den Wettkampf selbst nochmal sprechen. Du kommst dahin und warst ja da quasi schon ausgestattet, auch mit all den Titeln, die du vorher angesprochen hast. Du wusstest, okay, es sind super viele Leute nur für dich, für dein Rennen da. Welche Gedanken sind dir vor dem Wettkampf in Paris oder den Tagen davor durch den Kopf gegangen?
Ja, also erstmal natürlich mit der Strömung hat man halt davor schon gesehen. Wir haben es bei den Triathleten gesehen, als sie ins Wasser gesprungen sind und wir gemerkt haben, wie stark die Strömung ist. Da haben wir erstmal schlucken müssen. Ich hatte so ein Rennen noch nie. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was auf mich zukommt oder zukommen wird. Und ja, ob es gut war oder nicht, dass ich am Tag davor nicht ins Wasser gegangen bin. Ich bin eigentlich jetzt froh, dass ich nicht ins Wasser gegangen bin, weil dann hätte ich nur gewusst, wie stark die Strömung ist. Mhm. Und dann wäre es auch nicht besser gewesen. Also hätte ich genauso Schiss gehabt wahrscheinlich vor dem Rennen. Ja, es waren einfach die Umstände, die halt für mich jetzt gerade nicht in die Karten gespielt haben. Und ja, ich hätte nichts ändern können. Ich habe mein Bestes gegeben. Und deswegen kann ich mit diesem Rennen, so wie es ist, also auch irgendwo abschließen, hoffe ich mal, in naher Zukunft. Natürlich ist es einfacher gesagt als getan, aber ich habe für mich selber eine Begründung und die ist ja plausibel und deswegen brauche ich da nicht irgendwie zu analysieren, was hat in der Vorbereitung nicht geklappt oder hier oder dort. Es war halt einfach nicht, es waren einfach nicht meine Bedingungen und so ist es. Und andere kommen besser mit anderen Bedingungen zurecht, andere kommen besser im warmen Wasser, im kalten Wasser mit, ohne Strömung, das ist halt einfach die Sportart. Und ja, deswegen ist es so, wie es ist. Mhm.
Nur so für den Laien erklärt, wie fühlt sich das an, jetzt beispielsweise Paris mit der Strömung im Vergleich zu anderen Wettkämpfen, wo du das nicht hast? Kannst du das in Worte packen, wie sich das für dich anfühlt in dem Moment im Vergleich?
Also das Rennen hat sich angefühlt, habe ich auch im Interview danach gesagt, als hätte ich 2 Stunden lang nonstop Krafttraining gemacht. Weil als wir in die eine Richtung mit der Strömung geschwommen sind, das war vielleicht vom Gefühl her so 3-4 Minuten, also länger war es ja nicht. Und dann die komplette Gerade zurück, es war wirklich ein reiner Kraftakt. Also man hat wirklich Zug für Zug musste man schauen, dass man vorwärts kommt und nicht rückwärts gespült wird. Also es war wirklich sehr, sehr aufreibend. Und ich hatte einfach noch nie so eine Belastung. Also komplett, also das war wirklich, als würdest du gegen eine Wand schwimmen für mich. Mhm. Und man hat versucht, in der Wand drinnen zu schwimmen, um vielleicht ein bisschen weniger Strömung abzubekommen. Aber das Rennen, ich habe einfach irgendwann nur noch gehofft, dass es irgendwann vorbei ist und ich irgendwann aus diesem Fluss raussteigen kann. Weil es war wirklich ein Brett für mich. Und ich habe am Anfang in der ersten Runde den Fehler gemacht, dass ich die Strömung halt oder die Gegenströmung unterschätzt habe. Und ich wusste, wie sehr wir eigentlich zurückgespült werden. Und dann bin ich halt viel zu früh rübergeschwommen zur Verpflegungsstation. Mhm. Und alle, die halt dann doch an der Seite weitergeschwommen sind, es war halt dann doch schon ein großer Unterschied, ob man in der Mitte schwimmt oder am Rand. Und das habe ich halt ja in der ersten Runde vercheckt, weil ich auch gar nichts gesehen habe. Und dann ja war es da eigentlich schon gegessen, weil ich da schon sehr viele Plätze verloren habe. Und das ist dann sehr, sehr schwer, irgendwas aufzuholen. In dem Rennen, wer als Erster gestartet ist, ist als Erster angekommen. Wer als Dritter gestartet ist, als Dritter angekommen und der Letzte war der Letzte. Also es gab nicht viel Überholmanöver und Möglichkeiten und deswegen, ja, war das der Unterschied zu einem normalen Rennen, wo man taktisch auch ein bisschen schauen kann, wie teile ich mir meine Kräfte ein? Schwimme ich eher hinten, schwimme ich eher vorne, schwimme ich von Anfang an vorne und versuche irgendwie ein Loch reinzureißen in die Gruppe oder versuche ich meine Kräfte zu sparen hinten und dann gehe ich die letzte Runde vor oder versuche dann wieder aufzuholen und dann vorzugehen. Also es war ein komplett unterschiedliches Rennen, was ich vom Freiwasser gewohnt bin, wie es halt jetzt in Paris war. Und normalerweise bin ich halt immer so geschwommen, dass ich die ersten 8 Kilometer Kräfte spare und dann die letzten 2 Kilometer halt immer noch mehr Kräfte hatte irgendwie als die anderen teilweise und dann habe ich halt so meine Rennen gewinnen können. Aber so war halt die Kraft nach der ersten Runde schon fast aufgebraucht. Und das Rennen hatte halt noch leider 5 weitere.
Wie frustrierend ist es in dem Moment für dich, wenn du auf so ein Event 3 Jahre in dem Fall hintrainierst und dann eigentlich quasi schon in Runde 1 von 6 weißt, okay, das wird heute wahrscheinlich nichts?
Ja, in dem Moment habe ich einfach gehofft, dass das Rennen irgendwann vorbei ist und dass ich da raus kann. Es waren, ja, wie gesagt, es ist mühsam zu drüber nachzudenken. Es war halt einfach nicht meine Bedingung und so ist es. Da kann ich auch nichts dran ändern. Also es ist mühsam, da sich irgendwie nochmal den Kopf zu zerschmettern oder was weiß ich. Es war so, wie es ist und so ist es.
Du hast vorhin noch gesagt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du das vielleicht dann auch für dich mal abhaken kannst. Was glaubst du, hält dich gerade noch davon ab, so einfach einen Haken dahinter zu machen?
Also ich habe ja für mich eine Begründung, aber trotzdem ist es natürlich schade, die Chance, die ich hatte auf eine olympische Medaille zum Beispiel, dass die halt einfach nicht gekommen ist oder beziehungsweise es war halt einfach nicht mein Rennen. Und dann ist es halt einfach so, dass man halt 3 oder 4 Jahre, also es war ja nicht umsonst, es ist ja gar nichts umsonst, aber trotzdem ist es halt so, dass ich jetzt aktuell keine olympische Medaille habe, was halt für mich nochmal ein großer Unterschied ist. Es ist für uns alle olympischen Sportarten, Olympia ist das Größte, was es gibt. Olympische Medaillen sind nochmal viel, viel anders oder werden nochmal anders bewertet als eine WM-Medaille zum Beispiel. Und es ist für mich halt auch so, ob das alles richtig ist oder nicht und ob da ein großer Hype drum gemacht wird oder nicht. Aber es ist halt einfach so, dass Olympia einen ganz anderen Stellenwert hat als eine Weltmeisterschaft zum Beispiel.
Absolut. Inwiefern schaffst du es dann? Ich meine, wir sind jetzt im Januar 25, also wir ungefähr 5-6 Monate Abstand mittlerweile. Inwiefern schaffst du es dann für dich, da rauszugehen aus so einem Event und dir dann zu sagen, boah, jetzt habe ich Bock, die nächsten 4 Jahre wieder all in zu gehen, um mir die nächste Chance darauf zu erarbeiten?
Deswegen bin ich ja aktuell noch in der Pause. Weil ich einfach noch mir die Zeit nehmen möchte, das alles zu verarbeiten oder nochmal Energie neu aufzutanken, weil ich das jetzt einfach aktuell brauche. Also was heißt Pause? Ich mache ja aktuell trotzdem noch Sport und ich gehe trotzdem schwimmen, aber trotzdem vielleicht nicht so aktiv wie die Jahre davor, weil ich halt einfach jetzt zum ersten Mal in meinem Leben mir eine in Anführungszeichen Pause gönne.
Glaubst du, dass es eine Version geben könnte von dir, die sagen würde, hey, ganz ehrlich, auf diesen Zyklus jetzt nochmal 4 Jahre, um dann vielleicht doch wieder nicht das gewünschte Ergebnis zu bekommen, habe ich keinen Bock mehr?
Das kann alles sein. Also ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, sage ich mal. Ich bin 27, werde 28. Muss dann halt schauen, nochmal 4 Jahre, dann bin ich irgendwann 32. Ob man das will, ja, nein. Also das muss man dann alles abwägen. Aber aktuell bin ich nicht abgeneigt in irgendeine Richtung. Deswegen, ich möchte einfach aktuell über nichts nachdenken, sondern mir einfach nur meine Energie aufladen und dann weiter nach vorne blicken.
Nur vielleicht, um auch so für all diejenigen, die außen stehen, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Wettkämpfe auf dem Level zu bestreiten, die Titel zu sammeln, du gesammelt hast. Wie sieht so eine, in Anführungsstrichen, normale Trainingswoche bei dir aus? Wie viel Pensum steckt da drin?
Also ich schwimme so 70, 75 Kilometer die Woche. Ich habe 10 Schwimmtrainingseinheiten die Woche. Dazu kommen 5 Trocktrainingseinheiten noch dazu. Also wir haben, weiß ich, 35, 40 Stunden die Woche nur Sport. Da muss man aber natürlich überlegen, alles wird um den Sport rumgebaut. Wann esse ich zu Mittag, wann esse ich zu Abend, wann kommt meine Erholungsphase, wann habe ich Physio, wann habe ich das, wann habe ich jenes. Also der gesamte Tagesablauf ist getaktet. Wir haben zum Beispiel jetzt in Rom um 8.30 Uhr Trainingsstart. Es ist ein Luxus. In Deutschland haben wir um 7 oder um 6 Uhr sind wir ins Wasser gesprungen. Und 8.30 Uhr Trainingsstart und dann dauert es natürlich, bis man sich aufgewärmt hat, dann ist erstmal Krafttraining eine Stunde und dann springen wir ins Wasser und dann dauert es bis 12 Uhr, 12.15 Uhr, bis wir unsere Trainingseinheit abgeschlossen haben. Dann muss man Mittagessen, da muss man sich erholen und dann 3 Stunden später schon wieder die nächste Einheit. Also um 15.30 Uhr oder um 16 Uhr, je nachdem, ist dann die nächste Schwimmeinheit, dann wird sich wieder eine halbe Stunde erwärmt, mit Bauchrückenübungen oder Stabi oder was weiß ich, Burpees oder keine Ahnung, und dann wird wieder 2 Stunden, 2,5 Stunden geschwommen. Und dann ist es auch schon 19 Uhr oder 18.30 Uhr, und dann wird heimgegangen, Abend gegessen. Und das Ganze wiederholt sich dann 5 Tage die Woche, 6 Tage die Woche. Und Sonntag ist dann zum Glück frei. Aber man ist immer so müde, dass man überhaupt keine Energie oder Kraft für irgendwas hat. Man versucht einfach nur irgendwie die 2. Trainingseinheit zu überstehen. Und die muss ja auch noch gut sein. Also man muss ja da auch noch körperliche Leistung abbringen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Italien nicht mindestens eine halbe Stunde geschlafen habe, dann hättest du die Trainingseinheit komplett vergessen können. Weil man, ich war so müde diese 3 Jahre, obwohl wir vielleicht weniger geschwommen sind als hier in Würzburg, aber trotzdem die ganze Umstellung, nochmal ein bisschen anders Krafttraining, mehr Freistil-Prozentanteil als hier. Also es war schon noch anders. Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, dass ich meinen Master hier zum Beispiel nebenbei gemacht habe. Das hätte ich in Italien überhaupt nicht geschafft. Deswegen haben die da auch sowas wie Universität, das machen die alle gar nicht. Bin ich aber sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil das ist einfach sehr, sehr wichtig. Gerade in Deutschland mit einer Randsportart, sage ich mal, dass man halt irgendwas für nach der Schwimmkarriere oder Sportkarriere hat als Abschluss. Also das würde ich wirklich jedem ans Herz legen, der gerade sportlich oder auch nicht sportlich tätig ist.
Wenn du sagst, du warst gefühlt 3 Jahre lang extrem müde, was braucht es dann für dich, damit du 3 Jahre lang sagst, okay, ich habe Bock, das mir diese Woche wieder anzutun und weiterhin so müde zu sein und mich da durchzukämpfen? Also wo hast du den Antrieb für dich hergenommen?
Also ich hatte ja ein Ziel. Mein Ziel waren die Olympischen Spiele in Paris. Und das ist das langfristige Ziel. Dann habe ich ein mittelfristiges Ziel. Das ist dann die WM, die EM oder nochmal die WM. Und dann habe ich kurzfristige Ziele. Das sind dann die Weltcups zum Beispiel. Also wenn ich jetzt nur von Tag 0 in 3 Jahre denke, natürlich ist es sehr, sehr schwierig. Aber natürlich trainiere ich, also ich weiß, für was ich trainiere erstmal. Und zweitens habe ich ja noch kurzfristige Ziele. Also ich habe vielleicht in 2 Monaten Weltcup. Und ich weiß, ohne Training funktioniert kein Weltcup. Dann sind die Weltcups auch wichtig für eine Qualifikation. Also das ist wie so ein Puzzleteil alles, das sich dann irgendwann zu einem großen Puzzle ergibt. Und die schwierigen Phasen sind eigentlich eher im Winter, wo es keine Wettkämpfe gibt, wo man dann wirklich jeden Tag trainiert, trainiert, trainiert und sich eigentlich denkt, ja, für was mache ich das eigentlich? Aber natürlich kommen die Wettkämpfe dann irgendwann. Und gerade im Schwimmen ist es leider so, dass man, nur weil der Wettkampf in 3-4 Monaten ist, heißt es jetzt nicht, dass ich 3-4 Monate Pause machen kann. Also wir müssen trotzdem genauso viel oder noch mehr trainieren in der Zeit und die Zeit nutzen, um uns halt ja körperlich aufzubauen.
Diese schwierigen Phasen, von denen du vielleicht gerade noch gesprochen hast, wo dann vielleicht auch längere Zeit kein greifbares Ziel da ist, wie gehst du damit um? Weil ich glaube, ganz viele natürlich da draußen haben immer wieder diese schwierigen Phasen, egal ob es jetzt eine längere Wartephase auf einen Wettkampf ist oder es ist vielleicht wirklich ein Rückschlag, den man verkraften darf nach einem schlechten Wettkampf, nach einer Verletzung, whatever it is. Wie hast du für dich gelernt, so mit diesen schwierigen Phasen umzugehen, damit du da heil durchkommst, ganz banal gesagt?
Also allgemein ist es so, dass es ohne schlechte Ergebnisse gibt es keine guten Ergebnisse. Also Niederlagen können genauso dazu zum Sport oder zum Leben auch wie Erfolge. Und ohne Niederlagen gibt es auch keine Erfolge. Und ohne Erfolge gibt es auch keine Niederlagen. Also es ist alles ganz normal. Man kann nicht immer der oder die Beste sein in der Welt. Man kann nicht immer einen guten Tag haben. Man kann nicht immer seine beste Version sein. Es ist ganz normal, mal einen schlechten Tag zu haben oder mal zu verlieren oder keine Ahnung. Das Wichtige ist nur, wie man daraus lernt und dass man halt daraus dann Motivation schöpft.
Ist das ein Mindset, sag ich mal, dass du für dich erst auch in den letzten Jahren lernen und entwickeln durftest oder was du schon länger für dich einfach so festgesetzt hast?
Ich war eigentlich immer schon ein relativ positiver Mensch. Also ich war nie jemand, der nach dem ersten Versuch, wenn er nicht geklappt hat, aufgeben wollte oder so. Also ich wusste immer, dass man kämpfen muss, um zu dem Erfolgen zu kommen. Also es war bei mir schon immer so, dass ich egal wie hart es war, dass ich immer weiter gekämpft habe.
Rein hypothetische Frage, ich finde das immer eine spannende Perspektive. Wenn heute deine Karriere beendet wäre, Wie würdest du auf deine sportliche Karriere zurückschauen? Was wäre das, was für dich bleiben würde davon?
Also ich denke mal, egal wie erfolgreich man ist, man hat sehr, sehr viel fürs Leben gelernt. Ob das, ja, wie motiviere ich es, wie stehe ich auf nach Niederlagen, Teamwork etc. Also man hat so viel mitbekommen fürs Leben, Struktur etc. Wie kommuniziere ich vielleicht mit Leuten oder keine Ahnung. Ich habe so viel mitbekommen mit auf meinen weiteren Lebensweg. Ich bin sehr, sehr dankbar und werde für immer dankbar sein, auch wie viele tolle Menschen ich kennengelernt habe. Ich denke, im Sport gibt es auch ein sehr, sehr großes Netzwerk, das dann einem zur Verfügung steht. Und ja, erfolgreich, also von den Erfolgen her natürlich, dreifache Weltmeisterin, dreifache Europameisterin, das war mehr, als ich mir jemals erhofft haben könnte. Weitere Weltcup-Medaillen, Europamedaillen, Weltmeisterschaftsmedaillen und 3 Olympische Spiele in 2 verschiedenen Sportarten. Also ich bin mit meinen Erfolgen sehr, sehr zufrieden. Natürlich wäre dann bis dahin die olympische Medaille hat nicht geklappt, oder wenn ich jetzt aufhören müsste, wäre das so, ja, der kleine Wermutstropfen. Aber ansonsten wäre ich sehr zufrieden.
Ich habe noch 2 Fragen für dich, Leonie. Und zwar, letzte Frage von meiner Seite, weil die letzte Frage kommt immer von unserem vorherigen Gast. Letzte Frage von mir. Wer ist Leonie Beck ohne den Schwimmsport?
Ja, das sind ja immer die Fragen, die man sich dann stellt, wenn man jahrelang in einer Sportart war und nur diese Sportart gemacht hat. Ich bin eine sehr offene Person. Ich mag es wahnsinnig gern nett zu sein zu Menschen. Mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man gegenseitig nett ist. Es gibt so viel Leid in der Welt, dass es, ja, das eine gute Tat am Tag, das ist so mein, nach dem Motto lebe ich. Ich hatte es auch auf dem T-Shirt stehen, bei den Olympischen Spielen, da hat jeder Arena gesponserte Athlet durfte so ein Motto sicherstellen, und meins habe ich selbst ausgewählt, das ist be kind, think positive und work hard. Das ist klar irgendwo auf den Sport bezogen, aber eigentlich eher in mein Privatleben bezogen. Ich denke, alle Sportler oder Sportlerinnen, egal wie erfolgreich, sind auch noch irgendwo Menschen. Und ich glaube, dass ich es so gemacht habe, dass zumindest in meinem Familienkreis oder engeren Freundeskreis ich nicht wegen Medaillen oder sonst was anerkannt werde, sondern einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Und ja, ab und zu bin ich auch noch lustig, deswegen kriegt man da auch noch ein paar Pluspunkte. Aber ja, ich glaube, irgendwie wird man klarkommen.
Okay, alright. Vielleicht noch eine Frage dazwischen geschoben. Wir sind hier mit deiner Australienreise gestartet, und um so ein bisschen deinen Slogan, den du darum bei Instagram zumindest gebaut hast, aufzugreifen: Wohin geht der nächste Backpacking-Trip?
Ja, gute Frage. Ich würde sehr, sehr viele Orte noch gerne sehen. Also ich habe noch viel auf meiner To-Do-Liste, sage ich mal. Ich würde gerne die Nordlichter sehen. Safari würde ich mal gerne machen. Ich würde noch mal gerne an die Westküste in Australien. Ich würde gern, ja, keine Ahnung, so für nach Alaska mal, vielleicht mal nach Südafrika. Also es gibt viele Orte, nach denen ich, ja, wo ich gerne hingehen würde. Aber aktuell, also der nächste Ort wird jetzt erstmal Molveno sein. Könnt ihr dann sehen auf meinem Instagram-Kanal.
Alright, sehr cool. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ich habe gerade schon gesagt, die letzte Frage kommt immer vom vorherigen Podcast-Gast. Und deine ist in dem Fall, wir wissen alle, dass es im Sport Höhen und Tiefen gibt. Was würdest du dementsprechend einem Nachwuchsathleten, der noch ganz am Anfang steht, mit auf dem Weg geben?
Kann ich ganz kurz und knackig antworten oder muss es ausgeführt sein?
Wie du willst.
Einfach weiterkämpfen und nicht aufhören, egal wie viele Niederlagen man erfährt. Und sich nicht auf den Erfolgen ausruhen.
Alright, dann lassen wir das genauso stehen. Und dann danke ich dir mega auf jeden Fall für deine Zeit hier, Leonie. Danke für die Insights und natürlich alles, alles Gute weiterhin für deine sportliche Karriere und auch alles darüber hinaus.
Dankeschön.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung dalässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.